ARD.
SWR Kultur. Essay.
Ich habe angefangen, über das Essen nachzudenken, als ich aufhörte zu essen. Ich habe am meisten über das Essen nachgedacht, als ich es schließlich ganz verweigerte. Ich habe andauernd darüber nachgedacht, was ich essen könnte und nicht essen will, als die Verweigerung schon nicht mehr freiwillig geschah. Was esse ich? Wie esse ich? Wie viel esse ich? Wann esse ich? Warum esse ich jetzt schon wieder? Als die Verweigerung der Sucht gewichen ist, habe ich über nichts anderes nachgedacht als über das Essen. Ich war 18 Jahre alt. Ich wäre an der Sucht, nicht zu essen, fast gestorben. Neulich habe ich verstanden, meine Biografie ist eng mit dem Essen verbunden. Und ich habe verstanden, alle unsere Biografien sind eng mit dem Essen verbunden. Nur denken wir darüber meistens nicht so viel nach.
Auch die Biografien von Tieren sind mit dem Essen verbunden. Interessant sind speziell jene von freilebenden Tieren, denn die Suche nach und die Auswahl von Nahrung bestimmt ihr Leben. Tiere essen, anders als Menschen, intuitiv.
Wenn wir nicht essen, versagt unser Körper. Wenn wir nicht essen, versagt unser Gehirn.
Ich esse. Deshalb bin ich noch da. Essay von Sandra Hoffmann.
Ich denke, also bin ich, schrieb René Descartes 1641. Ludwig Feuerbach setzte in der Mitte des 19. Jahrhunderts dagegen, der Mensch ist, was er ist. Das eine setzt das andere voraus. Wenn ich nicht mehr esse, kann ich nicht mehr denken. Wenn ich nicht ausreichend esse, nicht gut oder gesund genug, dann hat das auch Auswirkungen auf meine geistigen Fähigkeiten. Irgendwann, als ich schon lange nicht mehr andauernd mit Essen beschäftigt war, wurde mir bewusst, dass das Essen für mich eine große Bedeutung hat. Was ich esse und mit wem ich esse und wie viel Zeit ich habe zum Essen und wo ich esse. Irgendwann zu dieser Zeit habe ich auch verstanden, wie sehr das Essen für mich mit Unabhängigkeit und mit Freiheit verbunden ist. Und wie sehr mit der Natur. Und wie sehr auch mit Sinnlichkeit und Schönheit. Ich bin viel auf dem Land. Und ich beobachte sehr genau, was die Tiere tun, die ich immer wieder auf der Lichtung am Waldrand beobachten kann. Vor allem die Rehe. Ich beobachte ihre Wege. Ich sehe, wie sie im Frühling an bestimmten Stellen in der Wiese beginnen zu äsen, wie sie von dort aus hinübergehen zu den gerade treibenden Brombeerranken, dann zu den Rosen. Überall äsen sie eine Weile. Nirgendwo äsen sie alles ab. Ich habe begonnen, viel darüber zu lesen,
wie Tiere in der freien Wildbahn wissen, welche und wie viel Nahrung sie brauchen. Was wissen Tiere instinktiv oder was spürt ihr Körper, der sie zur richtigen Ernährung anleitet? Eigentlich haben wir Menschen dieses instinktive Wissen doch auch. Babys wissen, wann sie Hunger haben. Und falls wir es verlernt haben, als Erwachsene, können wir es wiedergewinnen?
Ich habe begonnen, bewusst über das Essen nachzudenken, als ich anfing, das, was ich aß, zu vermessen. Nach Anzahl. Ein oder zwei Brezeln? Drei oder fünf Karotten? Ein Glas Wasser mit Zitronenscheibe oder ein Glas Wasser ohne Zitronenschale? Als ich anfing, mich am Gewicht oder der Größe von Lebensmitteln zu orientieren, eine Mandarine oder eine Orange, ein Löffel Haferflocken oder zwei, eine Scheibe Brot oder ein Brötchen, ein Duplo oder ein Maßriegel. Als ich anfing, die Häufigkeit meiner Mahlzeiten in Frage zu stellen, wenn ich den ganzen Tag Schule hatte, nie zu Mittag aß und es auch sonst vermied, zum Essen nach Hause zu kommen. Als ich bereits das Frühstück ausfallen ließ oder, wenn möglich, das Abendessen. als ich beim Sport sowohl die Pause als auch das Pausenbrötchen umging. Als ich so tat, als brauche mein Körper das alles nicht. Da habe ich angefangen, über das Essen nachzudenken. Da habe ich angefangen, über das Nicht-Essen nachzudenken. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich esse. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich lieber nicht essen möchte.
In drei unterschiedlichen Studien der Jahre 2000, 2009 und 2014 wurde untersucht, wie sich Rotfüchse ernähren. Heraus kam, dass der Fuchs keineswegs auf Kleinsäugetiere angewiesen ist. In Spanien zum Beispiel stellte sich bei der Untersuchung von Fuchsmägen heraus, dass 50% ihrer Ernährung aus Früchten besteht. Dagegen zeigt sich, dass Füchse, die in Städten leben, sich zu 60% aus Abfall ernähren. Wie gesund diese Tiere in der Stadt sind, ließ die Studie unerwähnt. In einer großen Untersuchung in Brandenburg wurde die Nahrung von 1200 Füchsen analysiert. Dabei zeigte sich, dass die dortigen Rotfüchse regelmäßig eine Mischung aus Kleinsäugetieren, Vögeln, Hausgeflügel und Früchten zu sich nahmen. Ob die Tiere einem Instinkt folgen, der zu solch ausgewogen wirkender Ernährung führt, wurde in diesen Studien nicht untersucht. Dass alle Füchse jedoch einen beträchtlichen Anteil an Pflanzenkost zu sich nehmen, lässt darauf schließen, dass diese Nahrung für ihr Wohlbefinden notwendig ist.
Als Nahrungsmittel zu Kalorien wurden, da dachte ich über fast nichts anderes mehr nach als über das Essen. Als ich das Essen nur noch in Gramm oder Energie ordnete, als ein Apfel 100 Kalorien maß, ein Brötchen wenigstens so viel, als ich nur noch Kalorien aß, Zahlen anstelle von Lebensmitteln. Dies ist kein Essay über Magersucht, kein Essay über die Ursachen von Magersucht, kein Essay über Erfahrungen in der Klinik mit Mitpatientinnen, kein Essay über Behandlungsmethoden. Es ist ein sehr persönlicher Versuch zu verstehen, wie sich aus einer Krankheit etwas Gutes entwickeln kann. Die Fähigkeit, sich gut ernähren zu können. Dass die Tiere mit ihrem intuitiven Wissen über Ernährung im entferntesten Sinne ein Vorbild sein können, darauf bin ich erst in den letzten Jahren gekommen. Ich habe verstanden, sie können etwas, was vielen von uns Menschen im Laufe des Lebens verloren geht. Als ich nur noch an das Essen dachte, habe ich alles an Nahrung verweigert, was ich liebte. Die Käsesemmel nach meinem Sporttraining. Die Wurstsemmel mit Essiggürkchen während der Turniere, die ich spielte. Die Spätzle mit Pilzsoße, die wir manchmal abends mit Freundinnen in einem bestimmten Restaurant aßen, bevor wir tanzen gingen. Ich habe alles verweigert, was es bei uns zu Hause zu essen gab. Zuerst das Fleisch, dann die Mehlspeisen, dann den Rest. Im Sommer, bevor ich in eine Klinik kam, aß ich nur noch Himbeeren und Brombeeren. Tausende von Beeren. Meine Mutter pflückte sie oder kaufte sie, brachte mir so viel davon, wie sie konnte, nur damit ich aß. Ich zählte jede Beere. Aber weil so eine Beere zu 80% aus Wasser ist, machten diese Früchte mir weniger Angst als andere Lebensmittel. Als ich das frische Brot mit Hagebuttenmarmelade aus den Händen der Mutter meines Freundes nicht mehr essen konnte, obwohl ich es doch eigentlich tun wollte, obwohl mir dabei das Wasser im Mund zusammenlief, da dachte ich andauernd über das Essen nach.
In ihrem von Garrett ten Blumenthal ins Deutsche übersetzten Buch Essinstinkt, warum wilde Tiere wissen, was sie essen müssen und was wir von ihnen lernen können, erzählen die Insektenwissenschaftler David Robenheimer und Stephen J. Simpson unter anderem, wie sie bei ihren Forschungen über die Ernährung der Heuschrecke herausgefunden haben, dass Tiere ihre Nahrung tatsächlich entschieden auswählen. Sie haben einen so enormen Appetit auf Eiweiß, dass sie sich teilweise sogar kannibalisch verhalten und Artgenossen aufessen. Daraus entwickelten die Forscher Thesen für die Ernährungswissenschaft und fragten sich, inwiefern spielt dieser Appetit auch bei anderen wilden Tieren eine Rolle für die Ernährung? Und gilt dieser instinktiv wirkende, im Grunde von der Eiweißaufnahme gesteuerte Appetit auch für den Menschen?
Seit ich aufgehört habe zu essen, sind 37 Jahre vergangen. Es sind 36 Jahre vergangen, seit ich wieder angefangen habe zu essen. Wirklich zu essen. Dass ich wieder anfing zu essen, hatte mit einer großen Katastrophe zu tun. Sie wirkte so erschreckend wie kurativ. Von einem Moment auf den nächsten wusste ich, ich will nicht sterben. Es ist der 26. Mai 1986. In 2 Wochen würde ich 19 Jahre alt werden. Ich bin Patientin in einer psychosomatischen Klinik. Durch meine Nase ist schon ein paar Wochen zuvor eine Sonde eingeführt worden. Sie führt in den Magen. Die Sonde ist dafür da, mich vor dem Verhungern zu schützen. Durch die Sonde bekomme ich mehrmals am Tag Flüssignahrung gespritzt, die schmeckt nach Vanille und Schokolade. Ich mag den Geruch sogar. Aber ich habe Angst. Angst davor, dass alles außer Kontrolle gerät. Alles, das sind vor allem mein Körper und meine Gefühle. Ich habe Angst vor mir. Angst vor meinen selbstzerstörerischen Kräften. Aber auch Angst vor meiner Lust am Essen. Meiner Lust an meinem Körper. Ich habe Angst vor dem Leben. Ich habe Ausgehverbot. Ich höre Nachrichten. Ich höre, dass Tschernobyl brennt. Und ich verstehe, was das bedeutet. Die Welt, in der ich lebe, ist in Gefahr. Die Welt draußen ist bedroht. Ich bin drinnen. Ich bin geschützt. Ich bin vollkommen egal in diesem Moment. Auch mir selbst. Ich bin froh, dass ich nicht nach draußen darf. Ich bin froh, dass ich Nahrung bekomme, die schon Wochen, Monate davor in Flaschen abgefüllt worden war.
Die Gefahr ist plötzlich außerhalb meines Körpers,
außerhalb von mir. Tagelang lese ich Nachrichten, schaue ich die Bilder im Fernsehen. Es ist eine Katastrophe. Die Welt wird verseucht. Ob wir jemals wieder Pilze essen können? Und Kräuter von den Wiesen? Und die Kühe und die Schafe und die Hühner? Etwas in mir bewegt sich. Außerhalb von mir ist etwas viel Größeres im Gang, als ich jemals erlebt habe. Und obwohl ich weiß, ich kann die Welt nicht retten, weiß ich plötzlich, ich möchte nicht sterben. Zuerst nur das. Ich weiß nicht, wie viele Tage die Katastrophe dauerte, bis ich weiß, ich will leben. Nicht viele Tage. Noch weniger Tage, bis ich weiß, ich möchte gut leben. So, dass es gut ist für mich und genauso gut ist für die Welt. Als Tschernobyl aufhört zu brennen, beginne ich zu arbeiten. Gegen mich, gegen die Sucht, nicht zu essen. Für ein Leben. Für ein gutes Leben. Für mein Leben. Ich fange wieder an zu essen. Ängstlich. Und lange Zeit noch immer viel zu wenig. Aber bewusst. Die Nahrung in dieser Zeit, in der ich nicht selbst aß, hatte nicht mehr mit Essen zu tun, nicht mehr damit, wie etwas aussieht, wie etwas riecht, duftet. Wie etwas schmeckt.
Das Essen hatte alle Sinnlichkeit verloren.
Das Leben hatte alle Sinnlichkeit verloren.
In einem Experiment, in dem Robenheimer und Simpson den Heuschrecken Futter aus unterschiedlichen Zusammensetzungen von Eiweiß und Kohlenhydraten zur Verfügung stellten, fanden die Forscher heraus, dass die Insekten, egal mit wie vielen Kohlenhydraten das Futter angereichert war, immer so viel aßen, dass sie den etwa gleichen Anteil an Eiweiß zu sich nahmen. Im Essverhalten der Heuschrecken setzte also ein Nährstoffausgleich ein, der sich am Eiweiß orientierte. Bei Menschen, wie bei den meisten Tieren, ist das etwas anders geartet als bei Heuschrecken. Sie benötigen nicht nur Eiweiß und Kohlenhydrate, sondern außerdem noch Fette, Natrium und Calcium. In der Muttermilch von allen Säugern sind all diese Nährstoffe noch im richtigen Verhältnis vorhanden. Wenn ein Kleinkind mit der Muttermilch per se einen ausgewogenen Nährstoffcocktail aufnimmt, dann muss es doch für Raubtiere ein leichtes sein, eine ausgeglichene Mischung von Nahrung aufzunehmen, indem sie die Körper anderer Tiere essen. denn sie enthalten vermutlich die gleiche Mischung von Nährstoffen wie sie selbst. Theorie der optimalen Nahrungssuche nennen Robenheimer und Simpson das. Das Feuerbachsche Maxim, man isst, was man isst, wird perfekt eingelöst.
Ich denke nach wie vor viel über das Essen nach. Ich liebe es heute, gut zu essen. Ich denke nicht darüber nach, ob es mich dick macht oder nicht. Ich spüre inzwischen sehr gut, was ich brauche und wie viel. Ich liebe es, nur Gutes zu essen. Ich liebe es, Nahrungsmittel zu essen, die in einer guten Gegend aufgewachsen sind. Ich liebe es, Nahrungsmittel zu essen, die unter guten Umständen gelebt haben. Ich möchte nur das essen, was selbst ein gutes Leben hatte. Auch damals habe ich es geliebt, zu essen. Das ist kein Widerspruch. Etwas nicht mehr tun, was man gerne tut, ist eine Absage an das Leben. Etwas nicht mehr zu tun, was einem gut tut, ist es auch. Jedenfalls an das Leben, das man gerade führt. Das Essen zu verweigern bedeutet, das Leben zu verweigern. Das Leben, so wie es ist, zu verweigern. Es bedeutet, den Tod in Kauf zu nehmen. Als ich 18 Jahre alt war, wollte ich anscheinend nicht mehr so leben, wie ich lebte, und nicht mehr so sein, wie ich war. Meine Großmutter kochte Kartoffelschnitz und Spätzle, grüne Krapfen, Bubenspitz oder Krautspätzle, Linsen und Spätzle, Kartoffelbrei und Sauerkraut mit Blut und Leberwurst, Dampfnudeln, Pfannkuchen, Kaiserschmarrn und Grießschnitten mit Apfelkompott. Am Sonntag gab es Braten mit Spätzle und Soße. Lange Zeit dachte ich nicht darüber nach, ob ich das essen möchte oder nicht. Es gab auch gar nichts nachzudenken. Was auf den Tisch kam, wurde gegessen. Was auf dem Teller liegt, wird gegessen. Sonst scheint morgen die Sonne nicht. Oder der liebe Gott ist böse. Meine Großmutter kochte schwäbische Küche, für die man hauptsächlich Mehl und Kartoffeln benötigte. Meine Großmutter kochte all das, was es während des Zweiten Weltkriegs in Oberschwaben gab, wenn es sonst nicht viel gab. Meine Großmutter kochte Essen, wie sie es aus dem Krieg kannte. »Mir händ halt et viel Kit«, sagte sie. Sie lebte bei uns im Haus, sie kochte fast immer für uns. So wie sie kochte, aßen wir zu Hause. Wir aßen das, was sie kochte. So bin ich aufgewachsen, mit einer Ernährung, die nicht viel kostete, aber nicht nur so. Ich hatte einen Patenonkel, er war der Mann meiner Großtante, die meine Patentante war. Eigentlich war er eine Art Ersatzgroßvater. Der Ersatzgroßvater gab sein Geld gerne für gutes Essen aus und wenigstens einmal im Monat lud er uns als Familie in das beste Restaurant der Gegend ein. Es wurde dort französisch-schwäbische Küche gekocht. Wenn wir mit dem Patenonkel im Restaurant waren, durften wir drei Gänge essen. Ich liebe es, drei Gänge zu essen. Ich liebte es auch damals. Auch, dass ich essen durfte, was ich wollte. Schon im Auto auf dem Weg dorthin dachte ich darüber nach, was ich heute wohl essen würde. Was heute wohl auf der Speisekarte stehen würde. Ob es Weinbergschnecken zur Vorspeise geben würde? Weinbergschnecken waren mein Leibgericht. Ich hasste Froschschenkel. Ich mochte, dass es dort in diesem Restaurant, in dem wir mit ihm aßen, schön war. Ich mochte die Räume, ich mochte das grün-weiße gebrannte Geschirr, ich mochte das feine Besteck. Und vor allem mochte ich, wie das Essen auf den Tellern serviert wurde. Ich glaube, dass dieses Restaurant mein Zugang zu einer anderen Welt war. Zu einer Welt, in der es beim Essen nicht nur darum ging, satt zu werden. Es ging darum, wie etwas auf dem Teller angerichtet war. Es ging darum, dass das, was man zu essen bekam, Lust machte, auf mehr. Es ging darum, dass man sich bewusst wurde, das, was ich esse, ist eine kleine Kostbarkeit. Um dort zu essen, zog ich als Jugendliche nicht freiwillig, aber ohne größeren Aufstand meine geflickten Jeans aus.
Am Beispiel von Laufkäfern, einer Wolfsspinne und einer Webspinne verfolgten Forscher um den dänischen Biologen David Mainz das Essverhalten von kleinen Raubtieren. Sie zogen Fliegen fettarm und fettreich auf und beobachteten nun, wie der Käfer und die Spinnen die Fliegennahrung, die ihnen unterkam, selektierten. Veröffentlicht wurde das Experiment 2005 unter anderem in Bild der Wissenschaft. Die Käfer verzehrten, wenn sie die Tage zuvor nur eiweißreiche Kost bekommen hatten, nun die fetten Fliegen. Jene Käfer, die fettreich gespeist hatten, bevorzugten danach die eiweißreichen Fliegen. Die Wolfsspinne, die ein sogenannter Sit-and-Wait-Räuber ist, erbeutete bei Eiweißmangel tatsächlich mehr fettreiche Fliegen, umgekehrt mehr fettarme Fliegen. Die Webspinne, die auf das angewiesen ist, was in ihr Netz fliegt, injizierte den Fliegen Verdauungsenzyme. Dann saugte sie die vorverdauten Nährstoffe aus dem Körper der Fliege. Feste Körperteile ignorierte sie. In ihnen steckten bei weiterer Untersuchung jene Nährstoffe, die die Spinne gerade nicht brauchte. Sie kann also mit ihrem Verdauungscocktail steuern, welche Nährstoffe sich aus ihrem erbeuteten Tier herauslösen. Das bedeutet, alle drei untersuchten Kleinraubtiere haben eine eigene Strategie, sich die Nährstoffe ausgeglichen zuzuführen, die sie gerade benötigen.
Heute denke ich darüber nach, was es wirklich bedeutet, zu essen. Dass es ein Privileg ist, wenn man entscheiden kann, ob man isst. Dass man isst, weil man es tun möchte. Dass man sich leisten kann, auszusuchen, was man isst. Dass man sich aussuchen kann, wann man isst. Dass man entscheiden kann, wie viel man isst. So essen, wie ich es kann, können nur Menschen mit genügend Geld. So essen können nur Menschen, die nicht zwangsläufig an Hunger leiden. Es ist ein Privileg, seinen eigenen Geschmack ausbilden zu können, dass es nicht gegeben ist, dass man gerne isst, dass man es sich erlauben kann, mit Freude zu essen. Wenn ich diese Zeilen schreibe, verstehe ich, Essen ein politischer Vorgang. Essen bedeutet nicht einfach, sich Nahrung zuzuführen. Über Essen nachzudenken, so wie ich es hier tue, bedeutet, im Vorteil zu sein.
In einem Forschungsprojekt um den Biologen Adrian Hughes-Hughes vom britischen Center for Pet Nutrition in Leicestershire 2012, ebenfalls veröffentlicht in Bild der Wissenschaft, sollte herausgefunden werden, wie es bei Hunden um den Essinstinkt steht. Verschiedene Rassen von Hunden, vom Cocker Spaniel bis zum Bernhardiner, durften selbst entscheiden, welches Futter sie fressen wollten und wie viel. Es stellte sich heraus, dass sie sich für extrem fetthaltige Nahrung entschieden und außerdem doppelt so viel fraßen, wie sie an Kalorien benötigten. Die Forscher schlossen daraus, dass sich darin das instinktive Fressverhalten ihrer Vorfahren, der Wölfe, spiegelt, die sich, wenn sie Nahrung bekamen, vollfraßen, um Fettspeicher für Tage oder Zeiten ohne Beute aufzubauen. Unter natürlichen Bedingungen bleibt ein Wildtier dabei natürlich gesund und kräftig. Anders der domestizierte Hund.
Mein Vater arbeitete für eine internationale Firma. Ich erinnere mich, dass irgendwann zu Weihnachten echter Kaviar und norwegischer Lachs bei uns ankamen. Ich muss etwa 12 Jahre gewesen sein. Ich kannte das nicht. So mondän war es bei uns zu Hause nie zugegangen, dass ich so etwas kannte. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich probieren ließ. Ich erinnere mich an die Geschmackssensation, die diese kleinen, festen und knackigen Perlen, dieses Salz und dieses spezielle Fischaroma in meinem Mund hinterließen, wie mich das fast umwarf, vor Freude. Ich erinnere mich, dass mein Vater und ich uns schließlich den Kaviar in mehreren kleinen Portionen teilten. Ich erinnere mich, dass sonst niemand in der Familie Kaviar mochte. Ich erinnere mich, dass meine Mutter es liebte, am Freitag geräucherte Makrele zuzubereiten. Sie kaufte ganze Fische. Sie waren geräuchert. Es war mühsam, sie so zu säubern, dass wir den Fisch ohne Gräten zu Abend essen konnten. Ich erinnere mich, der erste echte Fisch, den ich aß, war Räucherfisch. Es war Fisch mit dem Namen Bückling. Bückling, das ist geräucherter Hering mit Kopf. Er riecht streng. Bückling ist kein teurer Fisch, aber ein nahrhafter. Vor dem Bückling kannte ich nur Fischstäbchen. Bis der Kaviar und der Lachs zu Weihnachten kamen. Ich erinnere mich, wie schön der wilde norwegische geräucherte Lachs in seinem tiefen Orangerot auf dem nahezu 1 Meter langen goldbeschichteten Karton aussah. Ich erinnere mich daran, wie er selbst geschnitten werden musste. nur so viel, wie man essen wollte, nur so viel, wie man essen konnte. Danach kam er wieder in den kühlen Kellerraum. Ich erinnere mich, dieser Fisch schmeckte so gut wie kein Fisch zuvor. Ich erinnere mich, wie sehr ich mich auf diese Weihnachtsfische freute. Weihnachtszeit war Lachs und Kaviar. Weihnachtszeit war auch der Geschmack der fremden Welt. Als ich ein Kind war, gab es bei uns an Heiligabend Seitenwürstchen. Die waren geschlitzt. Im Schlitz steckte Speck. Beides wurde mit Scheiblettenkäse überbacken. Dazu gab es Kartoffelsalat. Würstchen veredeln war damals mindestens so schick wie Toast Hawaii machen. Viele Jahre lang war das so. Am ersten Weihnachtstag aßen wir den von meiner Mutter zubereiteten, mit selbstgewürztem Brät gefüllten und fein säuberlich vernähten Saumagen. Dazu Semmelknödel, die meine Großmutter machte. Dazu gab es Blaukraut, also Rotkohl. Fast 2 Jahrzehnte lang war das so. Der Großonkel mit Geld und seine Frau kamen zum Essen. Sie liebten den Saumagen meiner Mutter sehr. Es gab kaum einen größeren Kontrast zwischen dem Essen, das bei uns zu Hause gekocht wurde, und dem, das aus einer fremden Welt zu Weihnachten zu uns ins Haus kam. Das Essen aus der fremden Welt schmeckte verheißungsvoll. Obwohl ich ein Kind war, obwohl ich keine Ahnung hatte, was diese Produkte wert waren, spürte ich, in dem, was man aß, zeigte sich, wer man war und woher man kam.
David Robenheimer und Stephen Simpson erzählen in ihrem Buch über Essinstinkte von einem Experiment mit Haustieren, sowohl Hunden als auch Katzen. Es stellte sich heraus, dass Katzen, wenn sie ihren Nahrungsmittelcocktail selbst bestimmen konnten, 52% der benötigten Energie aus Eiweiß bezogen. Das entsprach in etwa Raubtieren in freier Wildbahn, sowohl Raubkatzen als auch Wölfen. Die Hunde dagegen bevorzugten eine Ernährung aus nur 25-35% Eiweißanteil. Weitaus weniger Proteine als ihre Vorfahren, die Wölfe, zu sich nehmen. Daraus schlossen die Forscher, dass Hunde durch das Leben mit Menschen eine stärkere Veränderung im Domestizierungsprozess durchgemacht haben als Katzen.
Als ich 12 Jahre alt war, lud ein Berufskollege meines Vaters uns in Brüssel in ein indonesisches Restaurant ein. Fremder als dieses Essen konnte nichts schmecken. Ich habe geliebt, wie es duftete, wie es aussah, wie es schmeckte. Ich habe die Schärfe geliebt und den rohen Fisch. So wollte ich essen. Der Kollege meines Vaters hatte Freude daran, dass ich alles probierte. Er servierte mir Seeigel, roh. Man brach sein Haus für mich auf, holte das feine Fischfleisch heraus, zartestes Fleisch. Es zerging auf der Zunge. Ich aß es dort zum ersten Mal. Ich sah zum ersten Mal diese zarten Filets, groß wie die Schnitze einer Kumquat. Wenn ich heute irgendwo am Meer bin und Seeigel auf dem Grund sehe, spüre ich eine Freude, die mehr als 40 Jahre überdauert hat. Wenn ich Seeigel auf einer Speisekarte entdecke, möchte ich sofort ein essen. Der Seeigel ist die Entdeckung meiner späten Kindheit. Der Seeigel ist die Verbindung zu einem Leben, das mein Vater geführt hat, weil er für eine internationale Firma arbeitete und viel in französischsprachigen Ländern unterwegs war. Mein erster Seeigel hatte den französischen Namen Ursin. Ich glaube, ich habe nicht sehr viel über das Essen nachgedacht, als ich ein Kind, eine junge Jugendliche war. Ich war immer zu dünn oder sehr schlank, weil ich aktiv Sport trieb. Als ich meinen Spielerpass für die Tischtennismannschaft bekam, war ich keine 10 Jahre alt. Ich hatte Untergewicht und der Kinderarzt stellte den Pass nur aus, weil ich versprach, jeden Abend eine Scheibe Brot mehr zu essen. Eine Scheibe Brot war eine sehr ungenaue Maßeinheit. Ich versprach, das zu tun. Wahrscheinlich machte ich es auch. Dass ich Sport trieb, führte dazu, dass ich mehr aß. Es führte nicht dazu, dass ich gesund aß. Ich dachte nicht darüber nach, was gesund und besonders nahrhaft war. Zu viel Schokolade ist ungesund, das wusste ich. Zu viel Schokolade, wurde mir gesagt, ist ungesund. Aber ich liebte Schokolade. In den 70er und Anfang der 80er Jahre dachte tatsächlich noch niemand so umfassend über Ernährung nach, wie es heute geschieht. In den Kreisen, in denen ich aufwuchs, nicht. In der Schule klärte darüber niemand auf. Ich aß, was ich gerne mochte.
Äpfel. Jede Menge Äpfel. Eine ganze Tafel Schokolade am Tag.
Vor und nach dem Training aß ich am liebsten weiße Semmeln mit Bierschinken und Essiggurken.
Es war kein Thema, wie gut diese Nahrung für einen wachsenden Körper war.
Ob sie überhaupt gut war für den wachsenden Körper. Ob sie gesund war, ob sie nahrhaft war. Ich aß, was ich am liebsten aß.
Jahrelang war das so.
Bis ich aufhörte zu essen.
Bis ich aufhörte zu essen.
Ich hörte nicht auf zu essen, weil ich zu dick war.
Ich war nicht zu dick.
Aber es kann sein, ich fühlte mich zu dick. Mein Körperbild war verschoben. Heute denke ich, es ging um etwas ganz anderes. Nahrung war die Nabelschnur zu meiner Familie. Ich fühlte mich sinnbildlich nicht gut ernährt von ihr. Ich musste die Nabelschnur kappen. Als ich wieder selbstständig zu essen begann, war die Katastrophe von Tschernobyl ein paar Monate her. Man sah der Natur nicht an, dass sie strahlte. Aber manches strahlte sehr. Pilze zum Beispiel. Ich lebte ohne Magensonde, ich ging wieder nach draußen. Ich sah Pilze. Aber niemand aß zu dieser Zeit Pilze aus dem Wald. Niemand, den ich kannte. Ich hatte eine sehr genaue Vorstellung, was ich essen wollte und was nicht. Ich wollte gesund leben. Als müsse ich mich der Welt entgegenstellen, die knapp einer Katastrophe entkommen ist, wollte ich erstens leben und zweitens möglichst natürliche Ressourcen zu mir nehmen. Auf Fleisch verzichtete ich. Als die Natur nicht mehr so sehr strahlte, aß ich wieder Wildtiere, die zuvor ein freies, ein selbstbestimmtes und in meiner Vorstellung glückliches Leben geführt haben.
In mehreren Aufsätzen von 2009, etwa im International Journal of Primatology, geht die australische Forscherin Annika Felten der Ernährung von Spinnenaffen in Bolivien nach. Ihr und ihrem Forscherteam gelang es, diese Tiere über einen langen Zeitraum im Dschungel zu beobachten. Dabei notierten sie sehr genau, was welcher Affe am Tag aß. Diese Spinnenaffen liebten eine ganz bestimmte Feigenart besonders. Die Forscherin und ihr Team untersuchten die Zusammensetzung des Nährstoffgehalts dieser Feige, um dann festzustellen, dass die Primaten in Zeiten, wo diese Früchte nicht zur Verfügung stehen, sich über die Zusammensetzung anderer Früchte, Blüten und Blätter, den quasi identischen Gehalt von Fetten, Eiweiß und Kohlenhydraten zuführten. Die Feigen stellten also für die Affen die optimale Nahrung dar, aber tatsächlich konnten sie intuitiv die Zusammensetzung der Feigen durch andere Nahrungsmittel ersetzen.
Ich lernte essen.
Ich lernte essen.
Ich lernte essen.
Ich hatte einen Plan. Ich habe ihn von einer Therapeutin bekommen. Darauf standen keine Kalorien, sondern Einheiten. Die Einheiten waren in Kohlenhydrate, Eiweiß, Gemüse und Obst und Sonstiges eingeteilt. Es waren Bilder, kleine Zeichnungen, die man ausfüllen konnte mit den Farben der Fantasie. Ich wusste, wie viele Einheiten ich wovon essen durfte und musste, damit nichts passierte. Nichts passieren bedeutete eine ganze Zeit lang kein Gewicht verlieren.
Gewicht verlieren bedeutete, die Kontrolle zu verlieren. Gewicht zulegen bedeutete das Gleiche.
Es ging immerzu um Kontrolle. Es ging darum, die Grenzen des Körpers zu kontrollieren.
Der Körper war ein Revier.
Eines, das mich von anderen Menschen abgrenzte.
Der Körper war mein Revier.
Im eigenen Revier darf man tun, was man möchte, wenn man die Kontrolle behält. Kontrolle behalten bedeutete zu dieser Zeit, mir nichts Schlechtes anzutun.
Der Körper war mein Körper. Mein Körper gehörte mir.
Es kam mir zu dieser Zeit so vor, als sei mein Körper das Einzige, was mir gehörte. In dieser Haut möchte ich nicht stecken, sagt man. Ich wollte in meine Haut stecken.
Die Haut begrenzte mein Revier. In dieser Zeit wurde Essen zu einer Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, was ich esse. Die Freiheit zu entscheiden, wie ich meine Esseinheiten ausfülle und womit ich sie ausfülle. Die Freiheit, was ich esse, auf dem Teller so zu gestalten, wie ich es schön fand. Die Freiheit, es so auf den Tag zu verteilen, wie ich es für gut hielt. Die Freiheit, an Gewicht zuzunehmen.
Dass ich nicht mehr so aß wie sie, brachte meine Familie durcheinander.
dass ich mich beim Essen herauslöste aus Gewissheiten, Richtigkeiten, Fertigkeiten, die sich über Jahrzehnte eingebrannt hatten, die über Jahrzehnte eingeübt wurden, war eine Erschütterung. Gleichzeitig war die Familie froh, dass ich wieder Nahrung zu mir nahm, selbstständig. Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, weiß ich, es war kompliziert, bei meinen Bedürfnissen zu bleiben, meinen Geschmack kennenzulernen, herauszufinden, was schmeckt mir, herauszufinden, was esse ich gerne und wie viel davon, wie gesund muss es sein, wie ungesund darf es sein. Ich musste meinen Geschmack verteidigen, damit hatte ich zu kämpfen. Auch damit, dass alle darauf schauten, was ich aß. Ich übte Essen. Ich versuchte mich in Essen. Ich lernte Essen. Ich lernte darauf zu vertrauen, dass ich weiß, was und wie viel ich brauchte.
Bas Kast erzählt in seinem Buch Ernährungskompass von einem Experiment, das 2001 mit 10 Personen unter der Leitung einer Zoologiestudentin mit Namen Rachel Bately in einem Schweizer Chalet stattfand. 2 Tage lang durften die Teilnehmer 3-mal täglich von einem üppig ausgestatteten Buffet alles essen. Nur mussten sie, was sie aßen, wiegen und notieren lassen. An Tag 3 und 4 wurden die Probanden auf 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine durfte sich an einem Buffet bedienen, das stark proteinreich ausgestattet war, die andere Gruppe an einem Buffet, das eher eiweißarm bestückt war. Wieder wurde alles, was die Beteiligten aßen, gewogen und aufgezeichnet. Danach gab es weitere 2 Tage, an denen sich alle wieder an allem bedienen durften. Heraus stellte sich, dass die Gruppe, die sich in den mittleren Tagen am proteinreichen Buffet verköstigte, in diesen Tagen 38% weniger Kalorien zu sich nahm, während die andere Gruppe, die sich am proteinarmen Buffet bediente, 35% mehr Kalorien zu sich nahm. Dadurch wurde klar, was sich auch schon bei Studien von Simpson und Robenheimer mit den Raubtieren und Heuschrecken gezeigt hat. Wir Menschen essen so lange, bis wir eine bestimmte Proteinmenge zu uns genommen haben. Ist das, was wir an Nahrung erhalten, zu Protein verdünnt, essen wir instinktiv so lange, bis unser Körper bekommen hat, was er braucht.
Zuerst vertraute ich vor allem auf sehr gesunde Lebensmittel. Gemüse, Obst und Vollkornprodukte, Joghurt. Irgendwann stellte ich fest, dass auch Croissants großartig schmecken und Crumble mit Brombeeren, dass ich immer wieder riesige Lust auf diese Lebensmittel hatte, dass ich Angst vor ihnen hatte, weil sie mir ungesund erschienen, weil man sagte, sie seien ungesund. Weißes Mehl, Zucker. Ich übte, scheinbar Ungesundes zu essen. Manchmal aß ich ein Croissant, manchmal einen Apfelkuchen, manchmal Bärencrumble. Nichts Schlimmes passierte. Und ich machte die erstaunliche Feststellung, ich hatte gar nicht immer Lust auf diese Dinge. Wenn ich der Lust auf Süßes oder auf fette französische Croissants manchmal nachgab, kam die Lust nicht sofort wieder. Es war eine Offenbarung. Ich machte andere Entdeckungen, neue Erfahrungen. Immer wenn es Winter wurde, überkam ich ein enormer Appetit nach Fisch. Hering und Matjes vor allem. Ich kann ein kleines Glas Forellenkaviar auslöffeln. Einfach so. Es schmeckt in diesem Augenblick besser als Joghurt. Ich spüre einen ungeheuren Appetit nach Fischen, vor allem wenn es Winter wird. Ich weiß, ihm zu folgen macht mir ein gutes Gefühl. Wie lernt man essen? Vielleicht muss die Frage auch heißen, wie lernt man gut leben? Wie lernt man sich Gutes zu tun? Wie lernt man auf den eigenen Körper zu hören? Auf Hungergefühle, auf Sättigungsgefühle, auf Appetit, auf Lust. Eine einschneidende Erfahrung machte ich mit Mitte 20. Ich war für 3 Wochen in Italien, um Italienisch zu lernen. Wir lebten als eine große Gruppe von Schülern in allen Lebensaltern in einer alten Villa in den Marken. Vormittags und nachmittags hatten wir Unterricht. Mittags kochten italienische Frauen aus der Stadt unseren Lunch, il pranzo. Es gab 3 Gänge, immer. Es gab Wasser und Wein. Ganz gleich, was die Frauen zu essen kochten, es schmeckte hervorragend. Und ich aß. Zum ersten Mal, seit ich gehungert hatte, aß ich, ohne darüber nachzudenken, ob ich zu viel oder zu wenig esse, ob das gesund ist oder nicht. Es kam mir gesund vor. Am Abend aßen wir noch einmal zusammen. Nicht irgendwo, sondern immer an einem Ort, an dem jemand vorzüglich Pasta kochte. Sie wurde in einer großen Schüssel auf den Tisch gestellt. Um die Schüssel herum saßen wir. Wir waren eine Familie aus italienisch Schülerinnen und Schülern. In dieser Ersatzfamilie gab es alles, was ich brauchte. Alle Nahrung. Ich fühlte mich wohl. Niemand kontrollierte mich. Ich aß mit den anderen. Ich aß, was ich gerne aß und so viel ich wollte. Nach 3 Wochen war ich 5 Kilo schwerer. Ich hatte laut Body Mass Index zum ersten Mal mein Idealgewicht erreicht. Die Hosen aus vor Italien passten nicht mehr. Ich fühlte mich schön. Meine Mutter sagte, du hast aber zugelegt.
Der Mediziner Thomas Elrod zeigt in einer 2007 von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege veröffentlichten Studie zur Frage von Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Essverhaltens im Kindesalter, dass Verbote und Zuschreibungen für Lebensmittel entscheidende Auswirkungen auf ihre Attraktivität haben. Ein Lebensmittel wie Zucker, über das man gerne sagt, das ist ungesund, gewinnt für Kinder genau deshalb an Anziehung. Andere Lebensmittel, denen dagegen zugeschrieben wird, sie seien aber gesund, wirken deshalb auf viele Kinder eher unattraktiv. Ein zu restriktiver Umgang mit genussbetonten Lebensmitteln kann also zu genau gegenteiligen Effekten führen, wie gewünscht.
Ich zog in eine Wohngemeinschaft. 3 Frauen, später 5 Frauen. Wir kochten und aßen oft zusammen. Nicht immer war ich einverstanden mit dem, was es gab, aber ich aß gerne mit den anderen. Ich suchte mir aus, was ich essen wollte, von dem, was es gab. Manchmal kochte ich mir extra. Ich liebte es sehr, für alle zu kochen. Ich liebte es, gut zu kochen. Ich liebte es, wenn es gutes Essen gab. Bis heute reagiere ich mit extremer Abneigung auf nicht schön hergerichtetes Essen, auf nicht gut gekochtes Essen. Ich esse nur, was mir wirklich schmeckt. Vor circa 10 Jahren machte ich erneut eine neue Erfahrung mit dem Essen. Bis dahin hatte ich es vermieden, Pommes frites oder andere in Fett gebackene Kohlenhydrate zu essen. Dann war ich in Porto, Portugal, zum Surfen. Mit einem Surfmobil fuhren wir jeden Tag hinaus aus der Stadt an einen Strand, an dem die Wellen gut liefen, blieben da für 3 Stunden und wurden dann wieder in die Stadt gebracht. Es war dann Mittagszeit, wir hatten großen Hunger, diesen wunderbaren Hunger, den man nur nach anstrengendem Sport hat. Und wir stellten fest, nahe unserer Wohnung befindet sich eine Art Fastfood-Restaurant, in dem jeden Tag ein Trupp Feuerwehrleute aß. Vielleicht ist das kein schlechtes Zeichen, dachten wir. Diese Feuerwehrleute müssen da ja nicht jeden Tag essen. Tatsächlich gab es da selbstgeschnittene Kartoffeln, frittiert natürlich, dazu Bohnen und Hühnchen, Salat und so etwas. Ich sah, wie die Kartoffeln für die Pommes frites selbst geschnitten wurden vor dem Frittieren. Ich sah, dass alles selbst gemacht wurde. Ich war skeptisch, aber hungrig. Und aß. Frittierte Kartoffeln, weiße Bohnen in einer Tomatensoße, Salat. Es war sowas wie Hausfrauenkost, ganz einfach, sehr sättigend, aber auch sehr gut. Ich merkte, ich kann so etwas essen, ohne mir die Frage zu stellen, ist das nun alles gesund oder richtig und gut für mich?
Es fühlte sich richtig an und gut. Für mich.
Ich hatte Vergnügen, an einem Ort zu essen, wie ich ihn 30 Jahre gemieden habe.
Ich habe es selbst entschieden.
Niemand hat mich dazu gezwungen. Dass ich in meinem Leben einmal an dem Punkt angelangt war, wo ich all das Essen verweigerte, das ich bis dahin und dort, wo ich aufgewachsen bin, bekam, war dramatisch. Dass ich aus der Verweigerung eine Sucht entwickeln würde, eine schlimme Überraschung. Dass ich darüber hinwegkam, ein Glück. Dass ich darüber lernte, auf meine Bedürfnisse, auf meinen Appetit, auf meinen Hunger, auf meine Intuition zu achten, eine Errungenschaft.
Ich habe gelernt, mich gut zu ernähren.
Meistens bekommen wir das nicht in die Wiege gelegt.
In einer von Professor Jeff Brunstrom geleiteten Studie von 2022 an der University of Bristol wurden 128 Erwachsene zu einem Experiment eingeladen, in dem sie sich Lebensmittelkombinationen aussuchen durften. Sie wählten dabei zum Beispiel gerne Apfel und Banane oder Avocado und Tomate oder Haferflocken mit Blaubeeren. Alles Kombinationen, in denen sich Nährstoffe perfekt ergänzen. Das Forscherteam untersuchte deshalb britische Comfort-Food-Gerichte wie Fish and Chips oder Curry mit Reis. Und es stellte sich heraus, dass der Mensch sich gerne Kombinationen aussucht, die ihm auch ernährungsphysiologisch gut tun. Die Forscher gehen davon aus, dass der Mensch im Grunde über eine angeborene Ernährungsintelligenz verfügt, die auf Nährstoffe ausgerichtet ist.
Für meinen Vater war der beste Apfel ein Granny Smith. Ich habe gelernt, dieser Apfel ist der perfekte Apfel. Ich habe es zum Glück wieder verlernt. Ich habe gelernt, wie ein echter Apfel, ein für mich echt guter Apfel schmeckt. Ein echt guter Apfel wächst auf einem Baum in der Natur und wird nicht mit Pestiziden gespritzt. Einem echt guten Apfel schmeckt man das an. Er schmeckt süß und ein bisschen sauer und ein bisschen fest und vielleicht auch ein bisschen erdig. Er schmeckt nach da, wo er herkommt. Er schmeckt nach Baum. Ein echt guter Apfel sieht selten echt gut aus. Man sieht einem echt guten Apfel das Leben an. Man sieht auf seiner Schale sein Baumleben. Er ist gegerbt, er hat eine feste Haut. Es kann sein, ein Wurm hat ihn entdeckt. Das sieht man dem Apfel an. Manchmal hat er Flecken, manchmal sowas wie Sommersprossen. Man sieht dem Apfel das Wetter an. Es ist gut, dass man das dem Apfel ansieht. Man sieht auch uns an, wie wir leben, wie viel Licht wir bekommen, was wir essen, wie viel wir essen. Was es ausmacht, auf welchen Böden, in welcher Gegend ein Apfel wächst.
Ein Apfel nur zum Beispiel, weil ich jeden Morgen einen geriebenen Apfel in meine Müsli esse.
Die Tierärztin Sabrina Krief vom Staatlichen Naturkundemuseum MNHN in Paris forscht laut einem Artikel von 2015 in Spektrum Wissenschaft über Selbstmedikation bei Schimpansen in einem Nationalpark in West-Uganda, also auf einem Spezialgebiet der Ernährung. Sie und ihre Forscher haben bei der Beobachtung von 50 Schimpansen herausgefunden, wie sich die Tiere mit einer bestimmten Pflanzenblattart, zum Beispiel von Darmwürmern, kurieren. Gegen Malaria fressen sie die Blätter des Baums Trichilia rubescens, deren chemische Struktur ähnlich wie Chloroquin, ein gängiges Malariamittel für Menschen, wirkt. Außerdem verlassen sich die Schimpansen auf 8 weitere Pflanzenarten, die unterschiedliche Wirkstoffe haben. So können die Malariaerreger keine Resistenzen entwickeln. Die Tiere haben also so ein intuitives Wissen, was sie benötigen, um dem Leben in der freien Natur nicht nur gesund standzuhalten, sondern sich sogar selbst zu helfen.
Wenn ich gefragt werde, ob ich etwas nicht mag, ob es etwas gibt, was mir nicht schmeckt, dann sage ich, ich esse alles, was sicher nicht wahr ist. Ich esse alles, was aus natürlichen Zutaten gekocht ist. Ich esse keine Fertigprodukte. Ich sehe keinen Grund, das zu tun. Unter all den Dingen, die man aus natürlichen Zutaten zubereiten kann, gibt es nichts, was ich überhaupt nicht mag. Viel hängt davon ab, woher ein Lebensmittel stammt. Ich esse manchmal Fleisch, dann esse ich es gerne. Ich esse kein Fleisch, das im Supermarkt gekauft wurde. Ich möchte kein Fleisch von Tieren essen, die nicht mit Achtung und Respekt behandelt werden. Ich möchte kein Fleisch von Tieren essen, die nicht die Freunde der Menschen sind, die sie halten, sondern ihr Vieh.
Dieses Fleisch, das ich esse, ist teuer. Es ist deshalb teuer, weil Tiere, die nicht zusammengepfercht in industriellen Stallungen leben, mehr Arbeit machen, mehr Pflege brauchen und anderes Futter. Es ist deshalb teuer, weil die Tiere nicht nur unter optimalen Bedingungen aufwachsen, leben, sondern auch unter solchen Bedingungen geschlachtet werden.
Sie sterben ohne Angst.
Einem Bericht des Spiegel zufolge, veröffentlicht im Juli 2018, verursachen die 5 weltgrößten Fleisch- und Molkereikonzerne zusammen mehr Treibhausgasemissionen als die 3 größten Ölkonzerne ExxonMobil, Shell und BP jeweils.
Ich kann wochenlang ohne Fleisch leben. Ich lebe manchmal wochenlang ohne Fleisch. Ich brauche kein Fleisch. Ich esse nur Fleisch, wenn ich weiß, woher die Tiere kommen und wie sie leben.
2-mal im Jahr bekommen wir einen Anruf der Biobäuerin. Es wird geschlachtet. Dann kaufen wir Fleisch von diesen Rindern. Die Tiere hatten ein sehr gutes und schönes Leben. Ich esse gern alles, was dort herkommt, wo ich gerade bin.
Im Bayerischen Wald esse ich gerne das Fleisch von den Rindern nebenan. Die Fische aus der Donau oder dem Regen. In Griechenland esse ich gerne Kalmare und Fische aus dem Meer. In der Bretagne am Atlantik liebe ich es, Kaisergranat zu essen. In Kroatien an den Küsten wächst viel Salikorn. Ich pflücke es, um daraus Gemüse zu Fisch zu kochen.
Ich habe 3 Hochbeete. In einem der Beete wachsen Kräuter. Viele davon sähe ich, weil man ihre Blüten essen kann. Boretsch und rotblühendes Strauchbasilikum, Kornblumen und so weiter. Im anderen Hochbeet sehe ich Karotten, Lauch, Palmkohl, rote Beete, Ringelbeete, Radieschen und ähnliches. Im dritten Beet wächst Mangold und Spinat und Rosenkohl und alles andere, was in den anderen Beeten keinen Platz hat. Manchmal tue ich mich schwer, etwas aus den Hochbeeten zu ernten, weil alles so wunderschön aussieht. Ich habe es gesät, ich habe es aufwachsen sehen. Ich habe gesehen, wie es zu Schönheit erblüht. Die Farben der Blätter und Blüten, der Gemüsefrüchte.
Es kann sein, ich bin eine Romantikerin geworden in Sachen Essen. Ich liebe es, im Frühling die ersten Blätter des Löwenzahns zu pflücken, den ersten Girsch, die ersten Gänseblümchen, den ersten Gundermann, Vogelmiere, Brennnesselblätter, die ersten Blätter der Brunnenkresse im Bach. Ich beobachte die Rehe in der Wiese und schaue, wo sie äsen. Ich folge ihren Spuren. Ich interessiere mich für die Kräuter, die sie essen. Manchmal entdecke ich ihretwegen Kräuter in der Wiese, die ich davor nicht kannte. Ich pflücke sie, ich schlage sie nach. Die meisten davon sind auch für uns Menschen gesund. Ich begreife die Natur, Pflanzen und Tiere als etwas, was mich ernähren kann.
Bas Kast propagiert in seinem Ernährungskompass Real Food, echtes Essen, auf der Basis von Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Kräutern, Gemüse, Obst, Olivenöl, Joghurt, Käse und in moderaten Mengen Fisch und Fleisch. Wenn wir so essen, ist das gut für unseren Körper, unsere Psyche und für den Planeten. In einer Studie von Greenpeace mit dem Titel »Gesundes Essen fürs Klima«, deren Ergebnisse 2023 erschienen sind, zeigt sich, was es bedeuten würde, wenn klimafreundliche, pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreit würden. Menschen würden einen Anreiz bekommen, weniger Fleisch- und Milchprodukte und mehr der von Bas Kast zuvorderst genannten Lebensmittel zu essen. Denn es stellte sich heraus, dass eine gesunde menschliche Ernährung dazu führen würde, 3/4 der Treibhausgase einzusparen, die heute allein durch die Landwirtschaft entstehen.
Wenn wir geboren werden, wissen wir nichts über Ernährung. Wir haben einen Körper, der weiß, wann er Hunger hat und wie viel. Wir werden ernährt. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir gut ernährt werden. Darauf vertrauen, dass jene, die uns ernähren, uns lesen können. Das Kind lesen.
Wie ein Buch. Wie eine Textnachricht. Wie das Wetter. Das Kind braucht Milch. Das Kind braucht Wärme. Das Kind braucht Ansprache. Das Kind braucht Ruhe. Das Kind ist satt. Jetzt? Genau jetzt? Auch wenn die Milch noch tropft.
Ich esse. Deshalb bin ich noch da. Essay von Sandra Hoffmann. Es sprachen Stefanie Eid und Sebastian Schwab. Ton und Technik Thomas Rau und Anke Schlipf. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.
Eine kleine Werbung hintendran. Jetzt ebenfalls online. Arthouse Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthouse Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Arthouse.
Arthouse.
Doku.
Doku.